For our first keynote speech, we invited Beate Rössler. She's a professor at the University of Amsterdam, and she's a philosopher. And we are very sorry to tell you that Beate can't be with us today, but she got very sick and she was in hospital, and now she's on her way to recover, but too weak to travel. Beate wrote the book The Value of Privacy, Der Wert des Privaten in German, and this book was published in 2001, and I really can recommend this book because it also had an important impact on our concept for this conference. No privacy, no autonomy is our slogan for the morning, as Armin mentioned, and it was inspired by Beate Rössler. The good thing is I was lucky to meet Beate Rössler in June, and I did an interview with her for the Austrian radio and for a program which was broadcasted last week at Radio Kolleg. It has had this title, The Transparent Society Between Openness and Control. And by the way, you can find this program. It's a four-part program. Each part of it has about 23 minutes, and it's there's a stream on the Ars Electronica website, festival website, so you can listen there to it. And of course, first we tried to replace Beate by someone else, but we got this message last week, at the end of last week, so it was not possible to find somebody else, because everybody we asked they were already busy, of course, and could not come to Linz. But we decided to use this interview, this radio interview, and I will play some parts out of it and talk a little bit in between. So it's kind of a live radio act, and therefore I'm now going to switch to German because it's much easier for me, and I also did this interview in German. So please get some headsets for translations if you need.
Deswegen brauchen wir keine Privatheit. Viele Feministinnen haben das damals gesagt, das Private ist per se schlecht und das alles, was mit Privatheit zu tun hat, ist repressiv. Das denke ich nicht. Ich denke nur, wir müssen ganz genau gucken, dass auch in der Privatsphäre natürlich die Regelungen der Gerechtigkeit, der Gleichberechtigung, der gleichen Freiheit gelten müssen. Trotzdem wollen wir in unserer privaten Wohnung, wenn wir uns an diese Regelungen halten, unbeobachtet sein und geschützt sein vom Staat, wenn es ein demokratischer Staat ist, der auf Gleichberechtigung und gleiche Freiheit achtet.
Das Private und das Öffentliche sind also Konstruktionen und keine fixen Kategorien, das betont Beate Rössler. Was wir unter Privat und was wir unter Öffentlich verstehen, hat sich eben historisch und kulturell entwickelt. Beate Rössler über den Begriffszwilling Privat und Öffentlich, dessen Verhältnis eben einem historisch ständigen Wandel unterliegt.
Das eine ist, dass die Grenze zwischen dem, was privat ist und dem, was öffentlich ist, oder dem, was privat als privat gelten soll und dem, was als öffentlich gelten soll, natürlich nie festgelegen hat. Die war immer rein konventionell. Das ist ganz wichtig, sich das klarzumachen, auch wenn wir natürlich denken, dass es auch was mit biologischen Gegebenheiten, zum Beispiel der Tatsache, dass wir das WC benutzen müssen, zu tun hat. So ist es, muss man sich doch klar machen, dass es vollkommen konventionell ist, dass wir gerade diese Sachen und keine anderen Sachen privat nennen. Ja? Und konventionell deswegen auch gebunden an den Freiheitsbegriff. Das kann man ganz gut sehen, wie es gibt keine biologische Grenze, es gibt eine konventionelle Grenze. Und wenn man sich das mal klar gemacht hat, dass es keinen objektiven, irgendwie ontologisch gegebenen, biologisch notwendigen Unterschied zwischen dem, was immer öffentlich sein muss und dem, was immer privat sein muss, gibt, dann kann man auch sehen, dass man natürlich mit dieser Grenze spielen kann. Und vieles von dem, was vor allem in der jungen Generation heute passiert, mit diesen Selbstinszenierungen mit Webcameras und weiß der Teufel was, hat auch damit zu tun, dass man sich exponiert auf eine spielerische Weise. Ich finde das noch nicht unbedingt negativ. Ich glaube auch nicht, dass die, ich glaube, dass es ein gefährliches Spiel, aber es ist nicht per se negativ. Was mich auch immer wieder verblüfft, ich fahre einmal in der Woche, muss ich morgens früh mit dem Zug fahren und da sitzen immer irgendwelche jungen Mädels im Zug, die sich schminken. Und zwar ausführlichst, ja, Make-up auflegen, stundenlang die Augen mit den verschiedensten Farben belegen, weil sie das zu Hause nicht geschafft haben, weil sie auch irgendwie nicht einsehen, dass sie es zu Hause machen müssen, das machen sie im Zug. Das wäre natürlich, also schon für meine Generation, vor 20 Jahren wäre das undenkbar gewesen, diese Sachen öffentlich zu machen. Da sieht man, dass die Grenze zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen immer im Verändern ist. Und diese jungen Mädels, die machen das natürlich auch, um sich ein bisschen zu inszenieren, aber sie machen das eigentlich nur, weil, ja Gott, dann können sie eine halbe Stunde später aufstehen und erledigen diese Sachen im Zug. Und das hat noch nicht mal irgendwie einen großen programmatischen Charakter. Es ist einfach ein Zeichen, dass bestimmte Änderungen zwischen dem, was privat und dem, was öffentlich ist, meines Erachtens nicht gefährlich sind oder nicht, kann man irgendwie schlecht kritisieren. Die muss man einfach hinnehmen, wie Verschiebung der Linie zwischen dem Privaten und Öffentlichen in der Moderne überhaupt. Aber ich finde, es gibt Grenzen. Und zwar gibt es Grenzen dann, wenn man mit zu viel Privatsphäre auch die eigene Freiheit oder Autonomie aufgibt oder gefährdet. Ich finde ein Beispiel dafür diese Big Brother-Sendung, wo Menschen sich wirklich 24 Stunden am Tag beobachten lassen, also was heißt beobachten lassen, filmen lassen. Sie spielen 24 Stunden am Tag ein Leben. Und das ist dann, würde ich sagen, nicht mehr ihr Leben. Denn wenn man nur noch für andere, für das Auge der Kamera oder die Millionen Zuschauer sich inszeniert, wenn man überhaupt keinen Wert mehr darauf legt, für sich selber jemand anders zu sein als für andere, dann denke ich, hat man nicht mehr wirklich selber in der Hand, was man tut, sondern man handelt wirklich nur noch, man benutzt die Freiheit nur noch, um den Augen, den Anforderungen, den Regelungen der anderen zu entsprechen.
Privatheit ist also die Grundlage für die individuelle Freiheit und Autonomie. Es ist die Zone, in der wir uns von unseren öffentlichen Rollen erholen können, in der wir uns Meinungen bilden, diese gefahrlos aussprechen können und in der wir unsere Geheimnisse teilen. Diese Form der Privatheit erlaubt es uns als politische Menschen, handlungsfähig zu bleiben, betont Beate Rössler. Ihre Antwort auf die Frage, warum der gläserne Bürger eine Bedrohung für die individuelle Autonomie darstellt?
Wir wollen nicht durchsichtig sein für andere, sondern wir wollen auch verborgene Seiten haben, weil Autonomie auch bedeutet, dass wir uns ändern können. Wir können andere werden. Wir können unsere Biografie neu schreiben, nicht in dem Sinne, dass wir unsere Vergangenheit ändern können, aber doch in dem Sinne, dass wir bestimmte Phasen in unserem Leben zum Beispiel vergessen wollen. Ja? Es gibt in meinem Leben bestimmt so ein paar kleinere, vielleicht auch größere Phasen, auf die ich nicht besonders stolz bin und die ich einfach vergessen möchte. Die Idee, dass alles, was ich getan habe, nachprüfbar, nachforschbar, im Netz oder in irgendeiner Datenbank gespeichert ist, einfach gar nicht dadurch, dass das irgendein Beobachter aufgeschrieben hat, sondern einfach durch alle zum Beispiel Internetbewegungen, die ich gemacht habe, oder durch alle Visakarten, Restaurantbesuche und so weiter und so fort, alle Bücher, die ich gekauft habe. Ich bin auch nicht stolz auf jedes Buch, was ich gekauft habe. Ja? Wenn das alles nachforschbar ist, dann ist diese Grundidee der Autonomie, dass ich so leben will, wie ich leben will und mich also auch verändern kann und vergessen kann und neu erfinden kann, die wird unmöglich gemacht.
Transparenz bedeutet Durchschaubarkeit, aber auch Durchsichtigkeit. Diese beiden Begriffe deuten an, dass es sich bei der transparenten Gesellschaft um eine sehr zweischneidige Sache handelt. Je transparenter der Staat und seine Institutionen sind, desto besser ist es für die Demokratie. Je transparenter das Leben der Bürger ist, desto gefährdeter ist es für die Demokratie. Auch das erörtert Beate Rössler, Professorin für Philosophie an der Universität von Amsterdam.
Wenn der Staat sich präsentiert als jemand, der nur an der Sicherheit, aber nicht an der Freiheit seiner Bürger interessiert ist. Und wenn der Staat sich präsentiert als einer, dem es vor allem darauf ankommt, möglichst alle Daten sammeln zu können, die es gibt über die Bürger und Bürgerinnen, dann bedeutet das für die Bürger und Bürgerinnen, dass sie letztlich ihre eigene Autonomie nicht mehr schätzen lernen, weil sie das nur schätzen können in einem Staat, in einer Demokratie, in der beides, kollektive Autonomie, also wir bilden zusammen den Staat, ja, das ist ja immer noch die Grundidee der Demokratie, und private Autonomie, ich möchte mein eigenes Leben so leben, wie ich will, ohne Beobachtung, ohne Kontrolle, ohne permanente Überwachung, weil beides nur angewiesen ist auf funktionierenden Schutz von Privatheit und vor allem auf einen Staat, der deutlich macht, dass ihm daran liegt, dass die Privatheit von Bürgern geschätzt wird. Ja? Im Moment haben wir in beinahe allen europäischen, westeuropäischen Regierungen einen Staat, der im Blick auf die Datenschutzproblematik sich nur geriert als einer, der dem die Sicherheit der Bürger am Herzen liegt und der deswegen damit begründet, dass alle Daten, die überhaupt zu sammeln sind, gesammelt werden können. Dass der Staat aber auch den Auftrag hat, und zwar in allen Regierungen, in allen Verfassungen, die Grundrechte auf Freiheit und Autonomie zu schützen, das spielt im Moment keine Rolle. Ich muss sagen, das spielt auch deswegen keine Rolle, weil es extrem wenig Widerstand gegen die neuen, gegen diese technologischen Entwicklungen von Beobachtung und Überwachung gibt. Aber das ist ein anderes Thema.
Zum Abschluss noch eine Frage. Wie viel Geheimnis braucht das Individuum und wie viel Geheimnis braucht die Informationsgesellschaft?
Nein, das Geheimnis, das bleibt zentral. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, das Geheimnis in diesem zwischenmenschlichen Sinn, das kann uns auch der Überwachungsstaat nicht nehmen. Obwohl natürlich 1984, dieses Buch von George Orwell, genau ein Staat zeichnet, in dem kein einziges Geheimnis mehr möglich ist. Und Geheimnisse sind meines Erachtens konstitutiv für, vor allem für gelungene Beziehungen.
Nein.
Ne, weil gelungene Beziehungen, intime Beziehungen davon leben, dass sie für sich etwas wissen, was niemand anders weiß. Das ist ja ein Teil der intimen Beziehung, dass ich meinem Partner oder mein Partner mir Dinge erzählt oder dass wir uns ja verhalten auf eine Weise, die nur uns selber angeht, die deswegen privat in dem wirklich privatesten Sinne nämlich geheim ist. Ja? Und deswegen denke ich, das muss auch noch nicht mal die intimste Beziehung sein, jede Beziehung kann so einen Kern haben, so etwas, was diese Beziehung zu einer ganz besonderen macht, wo man dann, was man einfach niemandem gegenüber veröffentlichen will, was man einfach geheim halten will.
Thanks, Beate Rössler.
Thanks.
Vielen Dank, Beate Rössler.
Unfortunately, Beate Rössler is not here. Unfortunately.
Ja, leider ist Beate Rössler nicht hier. Wir können ihr daher keine Fragen stellen. Ich glaube, das ist ein klassischer Essay über die Werte der Demokratie. Entwicklung im Westen. Es gibt natürlich auch negative Aspekte, die man vielleicht kritisieren könnte. Ich glaube, es wäre falsch, hier eine Diskussion führen zu wollen. Außerdem sind wir schon ein bisschen im Verzug. Wir kommen daher gleich zum nächsten Teil unseres Programms und ich darf Erich Möchel und Jordan Crandall heraufbitten aufs Podium. Sie sind unsere nächsten Redner. Ich möchte Sie zuerst kurz vorstellen und ein kleines Gespräch mit Ihnen führen. Jordan wird dann vom Rednerpult aus sprechen. Er wird der erste Vortragende sein. Soweit zur Choreografie. Wir müssen das ja erläutern, auch für die Teilnehmer, die unten im Zelt sitzen und die Übertragung mitverfolgen. Jordan Crandall ist Künstler und Theoretiker. Er ist Associate Professor für Visual Arts an der Universität Kalifornien in San Diego. Als Künstler hat Jordan internationale Ausstellungen gestaltet, kürzlich seine Ausstellung An the Fire bei der Biennale für zeitgenössische Kunst in Sevilla. Und er hat ein weiteres Projekt demnächst in Los Angeles mit dem Titel Showing. Vor einigen Jahren habe ich einen Vortrag von ihm bei der Transmediale gehört. Es ging darum, dass man in einem Flugzeug sitzt und alle glauben, dass das Flugzeug abstürzen könnte. Was geht in den Köpfen der Menschen vor? Wie fühlen Sie sich denn, wenn Sie im Flugzeug sitzen, Jordan? Ja, für mir macht das schon Angst. Für mich ist es interessant, über den Unterschied zwischen Sprache und Resonanz zu sprechen. Das Flugzeug ist etwas Abgeschlossenes. Wir bewegen uns innerhalb dieses beschränkten Raumes auf bestimmte Art und Weise. Und trotzdem besteht immer das Potenzial, dass es zu Störungen, zu Exzessen kommt, die diese Grenzen dann überwinden. Und dieses Beispiel handelte von einem Mann, der mit mir im Flugzeug sitzt und der auf einmal zu schreien beginnt, als das Flugzeug zur Landung ansetzt. Und sein Schrei verwandelte den gesamten Raum. Es ist erstaunlich, dass eine derartige Resonanz den ganzen Raum und die ganze Stimmung und Atmosphäre verändert. Diese affektive Resonanz transformiert den Raum. Ja, jetzt habe ich vielleicht Ihnen schon mehr gesagt, als Sie wissen wollten. Ja, wir haben Jordan Crandall eingeladen, weil er unter anderem als Künstler sich immer auf die menschliche Perspektive bezieht. Es gibt natürlich die umfassenden philosophischen Kategorien, aber wir müssen das dann wiederum in Zusammenhang bringen mit der individuellen Perspektive. Ich darf Sie zu Ihrer Präsentation einladen, Jordan.
Well, if I, since I started on it.
Ja, ich habe ja schon mit dem Beispiel im Flugzeug begonnen und möchte da gleich ein bisschen anknüpfen. Es hängt auch mit dem Thema meines Vortrages zusammen. Die Dynamik zwischen Regulation, Regulativ und Exzess, zwischen Sprache und Affekt, zwischen Sinn, Bedeutung und Stimmung. Das sind Dinge, denen wir größere Aufmerksamkeit schenken müssen. Es geht dabei um die Dynamik zwischen Privatheit, Öffentlichkeit, Kontrolle und Offenheit. Ich gehe noch näher darauf ein. Vielleicht könnten wir einsteigen, indem ich Ihnen das Beispiel des Flugzeuges zeige. Flugzeuge, also die landen bzw. starten. Für uns, die wir uns mit der Analyse der visuellen Kultur befassen, die auf Sprache und Präsentation aufbaut, ist es wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass wir das, was uns die Webcams, die Live-Journals, die Videosites, die mobile Technologie, die Blogs, die Profile, das Livecasting und so weiter heute bieten, eine präsentationelle Kultur darstellen. Das ist der Begriff, den ich dafür verwende. Also es gibt eine Tendenz zur präsentationellen Kultur. Wir denken immer bei Repräsentation, Darstellung an Sprache. Aber eine repräsentative oder repräsentationelle Kultur beruht nicht nur auf Sprache, sondern sehr viel mehr auf Performance. Es entsteht also eine neue Kultur. Und wir müssen hier irgendwo ein Gleichgewicht finden, nicht unbedingt den einen oder den anderen Aspekt betonen. Es gibt da eine Künstlerin, die sagt, Wir haben zwei Möglichkeiten, unsere Welt zu erkennen. Formen, Muster oder Kraftfelder. Also Formen ist klar, was es bedeutet, rationale Aufnahme. Und Kraftfelder, das bedeutet eher etwas Affektives. Und das lässt sich in Worten nicht so einfach fassen. Es ist schwierig, hier dafür ein entsprechendes Vokabular zu finden. Wir haben es hier also mit einem dynamischen Prozess zu tun, einem Art Volleyball. Und dem setze ich mich als Künstler und Schriftsteller aus. Ich möchte jetzt über diese neue Kultur sprechen, diese neue Kultur der Selbstveröffentlichung, der Selbstdarstellung, der Selbstinszenierung. Die Menschen sind für alles sichtbar. Es gibt eine neue exhibitionistische Umwelt, wo wir uns anderen Blicken aussetzen, wofür wir unsichtbare Zuseher agieren, wo es zu einer konnektiven Intensität kommt. Das wird zu einer Vorbedingung unserer Existenz. Wir werben um Öffentlichkeit, um Publicity. Und das macht das Wesen der Selbstidentifizierung aus. Das heißt also auch, dass man wieder die Grenze zwischen Privatheit und Öffentlichkeit neu ziehen muss. Es wird viel auch über eine Panoptikum-Gesellschaft gesprochen, über eine Gesellschaft der Überwachung. Und man spricht von der gläsernen, von der transparenten Gesellschaft. Das ist sozusagen die Verwirklichung des Panoptikum-Traums. Als Künstler nun, möchte ich mir die Möglichkeit offen halten, dass es neue, transformative Instanzen gibt, die wir einfach noch nicht sehen. Ich spreche nicht von einer totalen Hingabe an das Panoptikum, aber ich spreche davon, dass wir uns die Möglichkeiten offen halten sollen. Dazu muss man sich natürlich einstimmen. Man muss zum Teilhabenden werden. Man muss sozusagen hineinspringen. Das bedeutet, weg von einer distanzierten kritischen Perspektive zu einer sehr viel mehr engagierten oder aktiven Haltung. Man muss auch experimentieren mit verschiedenen Stufen und Graden der Implikation. Das ist schwierig und es erfordert Ehrlichkeit und Mut, dies zu tun. Denn man entdeckt vielleicht Dinge im privaten Bereich, die nicht unbedingt mit dem öffentlichen Interessen im Einklang stehen. Also,
unfortunately, Beate Rössler is not here. Unfortunately, we can't ask her any questions now. And also, I think that is a very classic sort of say of the values of liberal democracy, how it originated from antique democracy then in the Western European system. There are also flaws to this concept. There are other sides that could be criticized, which she hasn't mentioned. I think it would be wrong to try to have this discussion at this point. Also, we are already running slightly late, so we want to move straight to the next part.